Ja, ist etwas her, dass ich die letzte Predigt hier gehalten habe. Ich dachte, man gewöhnt sich irgendwann mal dran, vorne zu stehen. Ich scheine mich nie dran zu gewöhnen. Es ist immer wieder ein neues Gefühl, das Zittern und Bangen davor. Ich habe mir dieses Mal ein Thema ausgesucht, bei dem ich, als ich es ausgesucht habe, bei Weitem nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Ich hatte eine Predigt zu dem Thema der ungerechte Verwalter gehört. Oder auch der Verwalter des Ungerechten, kann man auch so lesen. Und mich hat die Predigt sehr fasziniert und ich hatte damals um Unterlagen gebeten und gefragt, ob ich das verwenden darf und der Pastor hat mir das erlaubt. Und dann habe ich mich noch weiter eingelesen und das Thema ist so groß geworden, das hätte ich nie erwartet. Und ich kann euch alle nur einladen, es ist super spannend, es gibt ganz viele unterschiedliche Auslegungen auch zu dem Thema. Und ganz viele spannende Bereiche, wo man auch darüber nachdenken kann, was würde das für meinen Glauben bedeuten, wenn es jetzt diese Auslegung wäre. Und es macht wirklich Spaß und es gibt, also ich habe zum Beispiel eine Magisterarbeit gefunden über 90 Seiten alleine über dieses Thema. Mit Worterklärung und was das alles bedeutet, ist super spannend. Also da gibt es wirklich sehr viel Unterlagen. Und da kann ich euch nur ermutigen, es macht wirklich Spaß und ist ein sehr spannendes Thema. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam starten, indem wir den ganzen Text lesen, nämlich aus Lukas 16, Vers 1 bis 13. Lukas 16, 1 bis 13. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er veruntreue ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, ein jeder für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Größten treu, im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, Zuerst einmal möchte ich auf den Vers 1 eingehen. Zu wem spricht denn überhaupt Jesus? Steht hier, dass er auch zu den Jüngern spricht? Also die Jünger sind die Hauptansprechpartner, aber wir wissen aus dem Kontext, wenn wir das vorher die Kapitel lesen, dass es eine große Menge war. Und jetzt habe ich natürlich die Bibel zugeschlagen, in Vers 14 steht, dass die Pharisäer, die geldgierig waren, über ihn lachten. Also es haben zumindest die Pharisäer, aber wahrscheinlich eine ganz große Menge mitbekommen, aber er hat direkt zu den Jüngern gesprochen. Und ich möchte jetzt auf den Verwalter eingehen. Was ist denn überhaupt ein Verwalter oder was war ein Verwalter zur damaligen Zeit? Ein Verwalter ist verantwortlich gewesen für das Gut des Herrn, also für alles, was er hatte, für das Vermögen, für die Ländereien, für die Finanzen, also Felder, die Darlehens. Er war also für alles verantwortlich und hat auch die Buchführung gemacht. Und in gewissen Fällen hat auch der Verwalter eine Vollmacht von dem Herrn gekriegt, eigenmächtig Verträge auszuhandeln. Und oftmals war es auch so, dass der Herr gar nicht dort gelebt hat, wo der Verwalter war, sondern der ist immer umhergereist, hat seine einzelnen Güter angeschaut oder war mal in anderen Ländern. Also er war nicht immer zu Hause, war nicht immer da. Und in manchen Fällen, also es ist oft so gewesen, dass man jemanden sozusagen angeheuert hat, aber in manchen Fällen, wir kennen es von Josef, da ist er als Sklave sozusagen der Verwalter gewesen, vom ganzen Gut. Dann steht beschuldigt, also er wurde beschuldigt vor dem Herrn. Beschuldigt ist im Griechischen, eigentlich heißt es hin und her geworfen, wie so ein Gerücht umhergeht. Also der eine sagt zum Nächsten und der sagt zum Nächsten und der sagt zum Nächsten, bis es der Herr an sein Ohr bekommt. Bis der Herr hört, aha, mein Verwalter, der veruntreut meinen Besitz. Und da ist jetzt noch nicht ausgesagt, ob es wahr ist oder falsch. Es ist jetzt nicht erklärt, wie er den Besitz veruntreut hat. Es kann sein, dass er eine schlechte Wirtschaftstaktik angewandt hat, oder aber, dass er vielleicht einfach nur das Geld veruntreut hat vom Herrn, für sich selber. Vers 2 bis 4, ganz kurz, Moment. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Also die Beschuldigung scheint schwer genug zu sein, dass der Verwalter davon ausgeht, dass er gefeuert wird. Und auch der Herr, der sagt ja gleich, leg die Rechenschaft ab, du kannst nicht mehr Verwalter sein. Also es scheint wahr zu sein, dass er veruntreut hat, oder zumindest sind die Gerüchte so stark, dass der Herr sich sicher ist, den Verwalter möchte ich nicht mehr haben. Und man muss daran denken, dass der Verwalter ja vorher so viel Vertrauen hatte, dass er alles verwaltet hat. Also er hatte alles Gut des Herrn verwaltet. Also es war ja auch ein Vertrauen da zu dem Verwalter vorher. Die Rechenschaft ablegen, das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass er sagt, zeig mir, ob du wirklich mich betrogen hast, weil man sieht, dass er ja schon entlassen ist, sondern es geht darum, dass er die Bücher zurecht macht und für den Nächsten. Also da war ganz klar, ich muss gehen. Und das sieht man auch beim Verwalter, das sagt er, ich weiß, ich werde entlassen, aber was soll ich jetzt machen? Graben kann alles bedeuten, also graben kann zum Beispiel am Feld graben sein. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass ich gesagt hat, Tagelöhner, boah, das ist eine harte Arbeit. Ich habe jetzt hier eher so, wie wir alle, einen sitzenden Job, nicht so viel mit körperlicher Arbeit. Nee, das ist mir zu viel. Also körperlich für das geringe Gehalt zu arbeiten, nee, das mache ich nicht. Ja, und dann betteln, Das wäre eine Option, aber nee, also dafür bin ich zu stolz. Also betteln geht gar nicht. Da lasse ich mich gar nicht drauf ein, da schäme ich mich dafür. Und er hat eine kluge Idee und sagt, ich weiß, was ich tue, ich schaffe mir Freunde, bei denen ich unterkomme. Und darum geht es jetzt bei den nächsten Versen. Vers 5 bis 7. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Jetzt steht, in dieser Übersetzung steht hier die 100 Eimer Öl und die 100 Sack Weizen. Wenn wir uns jetzt das so vorstellen würden bei uns, ein Eimer, ein Sack, ist schon ganz schön viel. Aber das Maß, das verwendet wurde, ist eigentlich ein anderes. Nämlich, also die Übersetzung ist schon richtig, es gibt aber auch noch andere Übersetzungen und ein Eimer war ein Bad, also das ist jetzt dieses Gefäß hier. Da haben 22 oder 37 Liter reingepasst. Also man weiß nicht, man hat zwei solcher Krüge gefunden, die beide Bad hießen. Es hat sich wahrscheinlich über die Zeit auch verändert, das Maß. Oder es ist wie bei den Gallonen in USA und in England, die sind ja auch ganz unterschiedlich. Aber jedenfalls war das eine Maßeinheit mit relativ viel Liter. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal 100 nimmt, waren das 2200 Liter mindestens an Öl, was sie geschuldet haben. Also es waren jetzt nicht nur so ein paar Eimer, was auch schon viel wäre, sondern es ist richtig viel gewesen. Und mit dem Weizen, der Sack kann man auch mit Chor übersetzen und ein Chor Weizen war 10 Bat. Das bedeutet, das Zehnfache, was wir jetzt auf der linken Seite hatten, das bedeutet, es waren 22.000 Liter Volumen voll von Weizen. Also da kann man sich vorstellen, hier ist alles voll, nur mit diesen guten Gütern, um die es hier ging. Und jetzt hat der Verwalter ja bei dem Eimer, hatte ja 50%, also 50 Eimer erlassen und bei dem Weizen hat er 20 Sack erlassen. Das ist, laut einer Auslegung sind es 500 Dinar, was so viel sind wie 16 Monatsgehälter eines Tagelöhners. Also 16 Monatsgehälter, das sind fast anderthalb Jahre, wo du nichts von dem Geld ausgeben darfst, damit du das am Schluss hast. Also richtig viel Geld, was erlassen wurde. Also es war jetzt nicht die Gesamtsumme, sondern das Erlassene waren die 16 Monatsgehälter. Und ja, wie war das jetzt? Wie war denn damals das System überhaupt von Verwalter und mit dem Geldleihen? Bei uns haben wir es ja heute mit einer Bank, ganz einfach. Wir gehen zur Bank und sagen, wir wollen Geld haben. Und dann, ups, das war nicht gedacht, und dann kriegen wir unser Geld. Und irgendwann müssen wir es zurückzahlen und dann geben wir das Geld zurück plus ein bisschen Zinsen. Ja, wie ist es jetzt mit dem Verwalter? Oh, das sieht sogar jetzt mit der Kurve hier richtig nett aus, sind eigentlich gerade Pfeile, aber so sieht es eigentlich besser aus. Wie sieht das mit dem Verwalter aus? Es ist ja jetzt alles nicht direkt über den Herrn gegangen, sondern über den Verwalter, weil der Herr eigentlich zu viele Güter hatte. Und da gab es in dieser Umgebung eigentlich mehrere Systeme. Also wir haben ja jetzt so, dass der Schuldner vom Herrn Geld kriegt. Und dann muss es zurückzahlen. Und da ist die Frage, war das auch mit Zinsen zum Beispiel? Aber Zinsen waren im mosaischen Gesetz ja verboten. Also für die Israeliten war eigentlich verboten, von ihren Geschwistern Zinsen zu verlangen, von ihrem eigenen Volk. Es gab einerseits, gab es wohl schon einige, die das gemacht haben und die das dann mit in dem Zettel versteckt haben. Das bedeutet einfach, okay, wir geben dir 80 Sack Weizen, aber wir schreiben 100 auf. Das ist die eine Option. Und es gab aber auch in der Umgebung, gab es auch die Möglichkeit, dass der Verwalter sozusagen eine Verwaltungsgebühr verlangt hat. Also ich denke, in München vor allem kennen wir das alle mit den Maklern, die dann sagen, okay, ich vermittle dir das. Ich gebe dir zwar gar nichts, aber trotzdem kriege ich etwas vom Kuchen ab. Also ich kriege ein bisschen von dem Geld. Und das wäre dann so, dass der Verwalter selber etwas von dem Geld mit sich nimmt, also selber behält. Und ich komme noch darauf, warum ich das jetzt hier so vorgestellt habe. Da komme ich im nächsten Kapitel dann dran, was daran wichtig war für mich. Jetzt Vers 8 und 9. Und der Herr lobte den getreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und da kommt die große Frage, die diese ganze Bandbreite von Auslegungen ausmacht. Warum lobt der Herr den untreuen Verwalter? Wenn es der, also das Herr kann zweierlei sein. Es kann Gott bedeuten oder es kann der Herr des Verwalters sein. Aber warum sollte jetzt der Herr des Verwalters ihn loben, wenn er sein Geld stiehlt und ausgibt? Irgendwie ist es ein Gleichnis. Manchmal sind Sachen, die vielleicht nicht passen, aber irgendwie hinkt es ein bisschen, dass der Herr ihn lobt. Aber auch Gott, warum sollte Gott jemanden loben, der Geld stiehlt, damit er sich selbst eine Zukunft erarbeitet? Und deshalb fand ich den Gedanken eigentlich ganz schön, dieses Verwalters, der dann von dem Geld, was er eigentlich als Verwaltungsgebühr kriegen würde, wieder zurückgibt. Und es war damals wohl auch gar nicht üblich, dass das bis zu 100% des eigentlichen Wertes war. Also richtig viel konnte das sein, was man zahlen musste für den Verwalter. Und wenn wir davon ausgehen, dass er jetzt von dem Geld, dieses Verwaltungsgebühr, die hatte er ja noch nicht. Also er hat von etwas gegeben, was er wahrscheinlich auch gar nicht erhalten hätte, weil er hat betrogen und wurde rausgeschmissen. Das bedeutet, er hätte das Geld wahrscheinlich gar nicht erhalten, obwohl es jetzt seine Gebühr gewesen wäre. Das bedeutet, er nutzt jetzt das Geld, um seine Zukunft zu sichern. Und da macht es für mich wieder Sinn, dass der Herr, also der Herr des, sein Verwalter, der Herr des Verwalters zum Beispiel, ihn lobt und sagt, das hast du gut gemacht. Du hast darüber nachgedacht, wie du dein Geld für die Zukunft einsetzen willst. Und das sagt jetzt Jesus hier in dem Satz. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ist eine Aussage, oder? Also als dumm sehen wir uns ja ungern, denke ich mal. Aber Jesus sagt es ganz klar aus. Unter ihresgleichen, ich denke, das ist ganz wichtig, unter ihresgleichen sind die Kinder der Welt klüger als die Kinder des Lichts, weil sie für die Zukunft vorplanen. Also dieser Verwalter, der hat ja für die Zukunft geplant. Und das kommt jetzt in dem nächsten Kapitel. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Sollen wir es jetzt wie der verlorene Sohn machen? Rausgehen, unser Geld rausprassen, Freunde sammeln und sagen, oh ja, jetzt lebe ich gut. Und dann sind sie irgendwann weg. Es ist ganz interessant, wenn wir diese ewigen Hütten anschauen, dann deuten die auf das Himmelreich hin. Dann deuten die nicht auf die Erde. Es ist ein schöner Vergleich, weil er sucht, dass er aufgenommen wird in den Häusern und wir sollen schauen, dass wir aufgenommen werden in den ewigen Hütten, also für die neue Erde. Und dieser ungerechte Mammon kann alles bedeuten, das ist der Besitz. Das bedeutet, es kann das Feld, das Haus sein, das Geld sein, es kann unsere Gesundheit sein, es kann unser Intellekt sein, alles, was wir haben, ist unter diesem Begriff Mammon mitzuverstehen. Das bedeutet, wir sollen mit dem, was wir haben, uns Freunde suchen. Das bedeutet nicht, wir geben jetzt den Leuten Geld, damit sie uns mögen, sondern es ist so, dass wir den Menschen helfen sollen. Es ist für die, die mitschreiben, könnt ihr euch aufschreiben, in Matthäus 25, Vers 34 bis 46, da gibt es ja das Gleichnis, oder nicht Gleichnis, sondern wo Gott sagt, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein Fremder war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und dann kommt ein bisschen später, was ihr getan habt, einen von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Also alles, was wir, wo wir unser Geld einsetzen, für andere, für unsere Umgebung, für die Leute um uns herum, die Hilfe brauchen, das alles haben wir für Gott getan. Und das alles wird dazu führen, dass sie uns freudig in das Himmelreich aufnehmen. Voll Freude dafür, dass wir unseren Reichtum, alles, was wir haben, zum Guten verwendet haben. Vers 10 bis 12, glaube ich, ja. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter. Entschuldigung. Wer im Geringsten treu ist, der ist im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also Vers 10 ist klar, denke ich. Wenn ich jetzt in meiner Arbeit bei einem Projekt, was nicht wichtig ist, eine Präsentation halte und mich nicht vorbereite, alles nur so wischimaschi mache und das alles nicht funktioniert, dann wird mein Chef mir nicht erlauben, dass ich eine Präsentation bei einem Kunden halte, der wichtig ist. Oder wenn wir Kinder haben, dann schauen wir doch erst, dass die Kinder ein Level erreichen, wo wir wissen, sie verstehen die Gefahr, dass die Kinder verstehen, was ist Gefahr und wie man mit Dingen umgeht, bevor wir ihnen zum Beispiel ein Küchenmesser in die Hand drücken und sie helfen lassen, bei uns zu schneiden. Das bedeutet, wir geben uns ja auch gegenseitig immer nur mehr an Vertrauen, wenn wir sehen, derjenige ist auch in dem Geringen treu, derjenige macht es gut im Geringen. Und wenn nicht, dann wird man ihm auch nichts Höheres anvertrauen. Und so ist auch mit Gott, wenn wir beim Geringen untreu sind, dann werden wir auch bei Großem untreu sein. Dann werden wir auch dort uns nicht kümmern. Und da kommt es auf diesen Punkt wieder des Mammons, also unseres Besitzes. Wenn wir damit nicht treu umgehen, wenn wir mit unserem Geld, unserem Können, unserem Intellekt, unseren Gaben, die wir von Gott bekommen haben, nicht treu umgehen, wie sollen wir dann etwas Höheres erhalten? Und wir müssen bedenken, dass die Bibel sagt, alles Gute kommt von Gott. Wir sind also Verwalter für das, was wir geschenkt bekommen haben von Gott. Wir sind Verwalter für die Gaben, die er uns gibt, für das Geld, das wir haben. Es ist nicht unser, es ist Gottes. Und wir sollen es auch dafür einsetzen. Und deswegen dieses fremde Gut. Es ist nicht unser, es ist Gottes. Und es wird eines Tages, wenn es war vorher in dem Text, wenn das Geld, also wenn der Mammon sozusagen dem Ende entgegengeht, also wenn die Erde zu Ende ist oder wenn die Erde dem Ende entgegengeht oder wir vielleicht sterben, dann haben wir nichts mehr davon, dann ist es nicht mehr da. Und das bedeutet, wenn wir mit diesem fremden Gut, was wir eines Tages auch nicht mehr haben, nicht treu umgehen, wie kann uns Gott, ich formuliere es mal um, Schätze im Himmel geben, über die wir uns kümmern? Und das ist auch ein Versprechen, das er uns gibt, dass wir Schätze im Himmel sammeln für die Dinge, die wir tun. Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und dem anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, ist es denn so, dass ein Diener keinen zwei Herren dienen kann? Rein theoretisch kann ich mir vorstellen, damals hätte man ja sagen können, naja, wir haben nicht so viel Geld, wir teilen uns einen Sklaven oder einen Diener. Ich krieg 50%, vielleicht die Woche krieg ich ihn, die nächste Woche kriegst du ihn und das machen wir so unter uns aus. Aber es liegt eben nicht an der Natur des Knechtes, sondern an der Natur der Herren. Wenn die Natur der Herren komplettes Gegenteil voneinander ist, dann kann es nicht funktionieren. Du kannst nicht zwei gegensätzlichen Dingen dienen. Und das Geld, das sagt in unserer Welt, mehr, mehr, mehr. Ich will mehr haben. Und Gott sagt, geb, 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 geb den anderen und kümmere dich um sie. Das Geld sagt, ich bin wichtig. Gott sagt, nein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kümmere dich um die anderen. Das Geld sagt, ah ja, hier ein bisschen schummeln, ein bisschen die Wahrheit verdrehen, um ein bisschen mehr Geld zu machen, ist in Ordnung. Und Gott sagt, nein, wir sollen geradlinig sein, wir sollen nicht lügen, wir sollen Gutes tun mit dem, was wir haben. Und Gott fordert uns dazu auf, dass wir seine Knechte sein sollen, dass wir ihm untertan sein sollen, dass wir ihm alles übergeben und sagen, Herr, du kannst alles haben. Mein ganzes Leben, mein ganzes Gut gehört dir allein. Und ich hoffe, dass wir diese Entscheidung fällen, dass wir sagen, Gott, ich werde dir folgen, egal wohin du mich schickst und egal was es mich kostet. Denn das wird uns einen großen Segen in unserem Leben bringen. Und dazu ist noch, das ist nicht notwendig zur Errettung. Die Errettung ist Glaube an Christus. Aber wenn wir Christen sind, dann kommt eines Tages diese Frage, ja, mache ich mein Ding oder setze ich eben das, was ich habe, für Gott ein? Und ich will jetzt nochmal eine Zusammenfassung geben. Wir haben als allererstes, such dir Freunde, hilf deinem Nächsten, kümmere dich um die, die um dich her sind. Nutze deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Geld, um anderen Menschen zu helfen. Da sollen wir sein wie der Verwalter, der gegeben hat, damit er auch etwas bekommt. Wir werden auch etwas bekommen. Nicht von den Menschen, sondern von Gott. Der zweite Punkt ist etwas, das ist jetzt in Englisch, ich bin verantwortlich. Ihr seht hier, sieht man vielleicht nicht, Hausaufgaben. Wir sind verantwortlich für die Dinge, die uns Gott anvertraut. Wir sollen uns darum kümmern und verantwortungsvoll damit umgehen. Und da sollen wir eben nicht sein wie der Verwalter. Der Verwalter hat das Geld veruntreut, was sein Herr, also er wurde ja entlassen, weil er veruntreut hat. Also von Anfang an, ganz am Anfang. Und so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht das, was uns Gott gegeben hat, veruntreuen für uns selber. Sondern wir sollen es für Gott geben, für Gottes Werk einsetzen. Und als letztes, Gott soll über allem stehen in unserem Leben. Ich habe das Bild gewählt, weil der Fokus hier auf Gott mitsteht. Zu dieser Punkt, ich unterstelle alles Gott, alles, was ich habe, alles, was ich bin. Das will ich Gott geben. Und da rufe ich euch auch dazu auf, dass ihr euch darüber Gedanken macht, habe ich mein Leben Gott ganz anvertraut? Und das tut, weil es wirklich ein Segen für unser Leben ist. Aber natürlich auch eine Verantwortung, die wir tragen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Vater im Himmel, du großer und mächtiger Gott, Du hast uns als Verwalter in diese Welt gesetzt. Du hast uns Güter und Mittel gegeben, du hast uns Gaben gegeben, unsere Weisheit, unseren Verstand. Hilf du uns, dass wir diese Gaben für dich und dein Werk einsetzen. Dass wir die, die Hilfe brauchen, um uns herum sehen und für sie da sind. Und dass wir ja alles dir anbefehlen, Herr, und bereit sind, dir dorthin zu folgen, wo du uns senden möchtest. Darum bitten wir dich, Herr, und segne uns dabei. Amen.